Herzlich willkommen bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Heute von und mit mir, ziemlich easy, und mit Charlotte, unserem Insta-Angel. Und wir dachten, wir machen mal wieder eine Q&A-Folge, heute zu einem Herzensthema von mir, nämlich es geht um das Gesicht. Also alles, was Thema Facelift angeht, dafür haben wir jetzt viele Fragen bekommen auf TikTok und Insta. Und deswegen dachten wir, hey, wir machen mal eine Folge Q&A zum Thema Facelift, das, was euch interessiert. Und ab dafür.
Ja, ich freue mich besonders auf dieses Thema, weil ich finde, es ist so komplex. Und es gehört so viel dazu, um so eine Entscheidung zu treffen. Man sieht ja wirklich auch bei Social Media super viel Promis, die Facelift sich unterziehen oder auch ja Ergebnisse, die man vielleicht nicht so gerne sehen möchte. Ich glaube, meistens ist es ja so, dass man eher die Ergebnisse sieht, die man nicht so gerne sehen möchte. Und bei denen, wo es gut gemacht wurde, da weiß man gar nicht, dass überhaupt ein Facelift gemacht wurde.
Richtig, genau so ist das, ja.
Ja, also wir können ja mal ganz vorne anfangen, weil mich interessiert, wann starten denn die Patienten mit einem Facelift? Ab welchem Alter geht das los?
Heute ist das ein bisschen anders als früher, muss man sagen. Ich habe mich mit einem älteren Kollegen vor einigen Jahren schon unterhalten, der ist jetzt so im Prärentenalter und damit knappe 20 Jahre älter als ich. Und der sagte mir, ja, Facelift-OP ist bei einer 28-Jährigen, 29-Jährigen, das haben die früher gemacht. Und puh. Wenn ich das höre, denke ich, meine Güte, finde ich jetzt ein bisschen überzogen, wenn bei mir manchmal jemand in der Sprechstunde drin sitzt, 29, Frage Facelift mit Facelifting, dann ist intern bei mir schon so ein bisschen die Klappe runtergefallen.
Da könnte ich ja schon bei dir in die Beratung kommen mit meinen 29 Jahren.
Richtig, genau, das fände ich genauso lächerlich, weil unter Kieferkontur alles ist noch scharf und perfekt. Gibt diskrete Ausnahmen. Wenn jemand 60 Kilo Gewicht verloren hat, auch in dem Alter, geht das am Gesicht manchmal nicht spurlos vorbei. Da kann es Indikationen geben, aber wie hoch ist der Prozentsatz derer? Der ist natürlich minimal. Insofern, meistens gibt es da, finde ich persönlich, heutzutage keine Indikation. Das kann man alles minimal invasiv lösen. Mit ein bisschen Botox, bisschen Fillern, Mikrofett, vielleicht nochmal einem Faden, wenn überhaupt. And that's it. Und so richtig ein Facelift geht los ab Anfang, Mitte 40. Da sehe ich realistische Indikationen, wenn man so ein bisschen Verlust hat, der Unterkieferkante, das Jowling beginnt oder wie wir es landläufig in Deutschland nennen, das Merkelbäckchen, wenn man das anfängt zu sehen und der Hals ein bisschen lax wird, ein bisschen Konturverlust, dann ist man mit dem Facelift schon ganz gut aufgehoben.
Ja, und wahrscheinlich redet man da dann ja auch nicht von einem Full Facelift, sondern nur so einem teilweise Facelift.
Also genau, das ist so in den Anfangsbereichen eher so eine Art Mini-Facelift. Also man kümmert sich dann um die Wangenpartie bis hin zur Unterkieferkante, vielleicht gepaart mit einer kleinen Absaugung unter dem Kinn und im Halsbereich, aber dass wir die gesamte Halshaut zusätzlich mit ablösen müssen, in einzelnen Fällen aber häufig nicht. Insofern, da ist man mit so einem Mini-Lifting doch recht gut aufgestellt. Der Aufwand ist dann natürlich wesentlich kleiner, die OP-Zeit ist nicht so lange, da ist man dann nach 2 Stunden auch dicke fertig. Und man hat trotzdem wieder die Zeit zurückgedreht, man ist deutlich verjugendlicht und hat dann Ergebnisse, die einen auch eben wieder richtig ins, ich will nicht sagen ins Teenageralter, aber in den Twins ziehen.
Und wann geht's dann los und man kommt schon zu so einem Full Facelift? Also
das ist halt immer eine Frage, wie ist die Indikation? Full Face bedeutet, Wange und Hals werden kombiniert verjüngt, so muss man das ja sagen. Und wir heben eben nicht nur die Haut an, sondern die Haut ist ja nur unsere Tapete auf dem Gesicht. Und das, worum es eigentlich geht, ist eine strukturelle Veränderung des Gewebes unter der Haut. Wir sprechen da vom sogenannten SMAS, steht für subkutanes, also unter der Haut liegendes muskuloaponeurotisches, also muskelbindegewebsartiges System. Und das liegt zwischen der oberflächlichen Hautschicht und der tiefen Gesichtsmuskulatur, wie so eine Art Puffer. Und das ist im Prinzip der Layer, der für Struktur und Volumen sorgt. Dieser Layer ist an verschiedenen Punkten über Bänder durchgreifend fixiert, also im Prinzip vom Knochen losgehend bis zur Haut. Und deswegen hat man im Alterungsprozess dann auch so ein bisschen wie Theatervorhänge im Gesicht. Das trifft es vielleicht ein bisschen zu krass, aber man sieht eben, dass einige Partien über anderen anfangen zu hängen und das Gesicht eben an einigen Stellen richtig aufgehängt ist. Und das sind dann so die Momente, wenn das Gesicht im Prinzip in mehreren Positionen altert, also im Wangenpartie, im Unter, Kieferbereich und zusätzlich noch ein Hautgewebsüberschuss im Halsbereich vorhanden ist, dann braucht man halt eben realistischerweise ein echtes Full Facelift, wo man sich um Wange und auch um die Halshaut kümmert. Und der Schnitt, den man dafür dann benutzt, ist eben ein Schnitt, der im Haarbereich liegt, am Haaransatz vor dem Ohr, dann in der vorderen Ohrfalte rumzieht. Manchmal kann man das vor dem Tragus oder hinter dem Tragus machen, dass dieser kleine Knorpel, den man an der Frontseite des Ohres hat, noch auf der Wangenseite. Und dann zieht der Schnitt ums Ohrläppchen rum, hinter der Ohrfalte wieder hoch und verschwindet dann in den Haaren.
Und ist das dann so, wenn man jetzt nur einen Teil Facelift macht sozusagen? Mhm. Also wenn man jetzt noch wahrscheinlich ja eher in seinem jüngeren Alter ist, ist das dann so, wenn man nur die eine Partie liftet, dass das dann nicht irgendwann komisch aussieht, wenn die andere Partie dann nicht geliftet ist?
Du meinst, oder? Du machst nur die linke Seite und die rechte lassen, wie sie ist.
Nee, das nicht. Aber zum Beispiel die Halspartie ist dann irgendwie geliftet und oben ist es, also, dass der Unterschied so groß ist, der Altersunterschied in einem Gesicht.
Es ist ja eher umgekehrt. Oben ist geliftet und den Hals lässt man, wie er ist. Man hat, wenn man die Wange liftet, trotzdem einen kleinen Effekt mit auf den Hals, weil eben dieses Mass übergeht in das sogenannte Platysma. Das ist ein Hautmuskel, der liegt direkt unter der Haut, genau. Wenn man den Unterkiefer so ein bisschen nach vorne zieht,
so, dann ist das hier
das sogenannte Smass, und das ist auch die Struktur, die man für eine verjüngende Maßnahme operativ im Hals mit anhebt und nach oben zieht, hier, und dann wieder aufhängen kann. Das ist halt eben nahtlos, und insofern, wenn man an der Wange was tut, tut sich auch ein bisschen was am Hals, so ist das nicht. Und Angst davor zu haben, dass man sagt, oh mein Gott, mein Gesicht bleibt jetzt für ewig und 3 Tage jugendlich und jetzt altert nur noch der Hals, das ist nicht so. Denn bei diesen kleinen Facelifts, wie gesagt, ja, die haben einen großen Impact, aber immer alles im Verhältnis, muss man sagen. Na, das würde man eben nicht machen, der richtig einen massiven Hautüberschuss hat, wo du alle Bänderstrukturen in der Tiefe richtig lösen musst, sondern das sind so Einsteiger, Alterungsveränderungen, so ein bisschen Konturverlust und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und dann kann man auch mit ein bisschen Facelift reagieren. Man geht ja auch nicht mit einer Riesenkanone auf Spatzenjagd.
Genau, und sowieso ist es ja so, wenn solche kleinen Veränderungen da sind, dass man dann eher minimal invasiv arbeitet, ne? Also, dass man mittels
so groß wie nötig und so wenig wie möglich, meine Devise.
Und sag mal, man kennt das ja so auch so von Bildern bei Facelift, dass die Augen sich immer so extrem nach außen ziehen. Ist das
schlecht operiert, ist die Antwort. Ich fahre dir mal ins Wort. Es gibt so ein paar Facelift-Stigmata. Das eine, was du beschreibst, ist der sogenannte Windtunnel-Effekt. Und das sieht genauso aus, wie es sich anhört, als ob man im Windtunnel steht, Wind von vorne. Und dann können zum einen der Mund so nach hinten gezogen sein. Das macht das nicht unbedingt attraktiver. Und das Gleiche kann mit den Augen letzten Endes auch passieren. Also wenn die Straffungsvektoren, wo du das Gewebe wieder hin verlagerst, eben nur horizontal nach hinten weggehen, in mangelnder Erfahrung des Operateurs, dann hat das diese Veränderung zur Folge, und zwar oben am Auge und auch in der Mundpartie. Und deswegen gehört so eine Operation wirklich in geübte Hand, muss man ganz klar sagen. Denn ein Facelift soll frischer machen, soll einen verjugendlichen. Optimalerweise sieht man eben nicht, dass die Patientin oder der Patient überhaupt einen Facelift hatte. Was für uns in Deutschland besonders schade ist, zumindest bei meinen Patienten, dann hat man ja wenig Werbung laufen.
Ja. Das stimmt natürlich. Und sag mal, du bist jetzt ja schon über 20 Jahre im Business sozusagen. Du hast dich ja bestimmt nicht ab Jahr 1 rangetraut, einen Facelift zu machen. So stelle ich es mir jetzt vor.
Ja, stimmt.
Wie lange machst du schon Facelift und was sind so, wie oft lassen sich Patienten Facelift operieren bei dir im Jahr?
Ich bin jetzt 21 Jahre fertig als Arzt, habe dann natürlich erstmal angefangen als Assistenzarzt meine Karriere loszulösen. Bin allerdings schon im Studium in den letzten 3 Jahren in der damals ältesten Praxis hier in Hamburg für Plastische Chirurgie ein- und ausgegangen. An meinen freien Tagen oder halben freien Tagen war ich eben nicht im Beachclub Hamburg, sondern war bei ihm in der Praxis und habe assistiert und zugeguckt, wie der Facelifts macht und Nasen operiert und so weiter und so fort. Also sehr viel Zeit nebenrein investiert. Und der Kollege, das war seinerzeit Hans-Joachim Bargmann, der hat wirklich sehr, sehr viele Facelifts operiert, muss man einfach sagen. Das war eine seiner Premium-Operationen und die hat er auch aus dem FF geschüttelt und da habe ich so das erste Wissen, Knowledge mitgenommen und habe davon eine immense Anzahl von Facelifts begleiten dürfen. Deswegen war es tatsächlich so, dass ich schon als Assistenzarzt nachher, lass mich lügen, vielleicht im vierten Jahr oder sowas, das Go hatte von meinem damaligen Chef, der wusste, ich habe mich da reingekniet und mein alter Kollege Hans-Joachim, der hatte mir das dann auch assistiert, der kam also extra in die Klinik und hat mir das Facelift assistiert, fand ich super nett und so fing das an. Also ich mache da schon eigentlich echt ein paar Tage länger. Ja.
Crazy. Ja. Und wie viele Patienten hast du so im Jahr, kannst du das sagen?
Das hat natürlich immer so ein bisschen zirkadiane Schwankung. Ne? Mm. Während Corona mit der Maske, das war echt eine super Zeit für Gesichtsveränderungen.
Oh, stimmt.
Da hatten wir deutlich mehr, jetzt würde ich sagen, vielleicht so ungefähr 50 pro Jahr. Mm. Also im Mittel eins die Woche, mal macht man zweimal, macht man keins. Mm. Das pendelt sich so ein kleines bisschen aus. Und ich bin tatsächlich eher ein konservativer Berater. Ich versuche zu gucken, nicht wen kann ich auf den OP-Tisch liegen, sondern wo ist es tatsächlich sinnvoll nötig und wo gibt es noch Behandlungsalternativen. Man muss ja nicht immer gleich zum Messer greifen, auch wenn ich das von der Sache her als Chirurg sehr gerne mag. Aber Botox, Hyaluron, geschickter Einsatz von Fäden, von thermischen Straffungsverfahren mit Infrarot, mit Radiofrequenz, da haben wir Möglichkeiten, wenn man das geschickt kombiniert, auch straffende Effekte zu erzielen. Wenn ein echter Hautüberschuss da ist, wo man sagt, Mensch, da sieht man, da ist so viel Falte da, da gehen bestimmt 2 Zentimeter Haut weg, dann muss man das mit nicht operativen Sachen aber ehrlicherweise auch gar nicht probieren. Mhm. Das empfinde ich dann auch als Fehlberatung, weil es rausgeschmissenes Geld ist. Und viele Patienten kommen tatsächlich unter der Vorstellung, dass man macht einen Fadenlifting oder man macht nur ein kleines bisschen, weil es ja nicht unnatürlich aussehen soll. Aber die brauchen dann halt eben nicht ein bisschen, sondern die brauchen halt eben eine vernünftige Lösung. Und so muss auch der Ansatz sein. Man ist die Frage, was möchte man? Man möchte ein vernünftiges Ergebnis. Und das geht eben manchmal nur mit vernünftiger großer Chirurgie.
Und wie lange mussten an der Corona-Zeit die Patienten dann die Maske tragen, um wieder gesellschaftsfähig zu sein? Also wie lange dauert das sozusagen nach
einem Facelift? Bis man da raus ist, ne?
Ja.
Genau, also das ist bei Damen, die lange Haare haben, natürlich ein kleines bisschen einfacher als bei Herren mit einer Kurzhaarfrisur. Es geht einfach um das Verbergen des Schnittes. Und es ist auch ein bisschen davon abhängig, was macht man für eine Facelift-Technik letzten Endes. Für alle Varianten, wo die Haut sehr großflächig dünn abgelöst werden muss, ärgert man die Durchblutungssituation der Haut, damit auch den lymphatischen Abfluss. Und dann hat man etwas länger mit Schwellung zu tun, insgesamt nach hinten heraus. Im Verhältnis zu Techniken, die sehr viel anspruchsvoller sind. Ich rede da über mein Favorite, das sogenannte Deep Plane Facelift. Also wo wir in den tiefen Ebenen des Gesichts operieren. Und das hat viele, viele Vorteile. Einer der Vorteile ist, man hat wirklich nur ungefähr 2,5 Zentimeter Haut, die man anhebt und danach gleitet man schon unter dieses Mask, gleitet in die tiefe Schicht und hat hinterher ein richtiges Paket aus Gewebe, was man anhebt. Und das verbessert die Durchblutungssituation der Haut. Das heißt, wir haben viel bessere Ernährung des Gewebes mit Sauerstoff, mit Nährstoffen. Die Schwellung kommt besser raus. Es kommt gar nicht so sehr zur Schwellung im Hautbereich. Wir haben auch ein geringeres Blutungsrisiko, weil der Deep Plane relativ gefäßarm ist im Verhältnis zum Bereich direkt unter der Haut, im sogenannten subkutanen Fettgewebe. Also es gibt viele, 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 viele Vorteile. Es gibt nur einen relativen Nachteil. Und der relative Nachteil ist, sowas sollte wirklich nur operieren, wer sich da drin wohlfühlt. Denn wir sind in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Gesichtsnerven und die sollen wir möglichst ganz lassen. Ansonsten hat man mit Kronen gehandelt. Und das wollen wir natürlich nicht. Also Deep Plane Facelift ist die anspruchsvollste Operation an den Operateur, an die Ausbildung des Operateurs, an die Durchführung, macht aber, finde ich, die potentesten Ergebnisse und zwar mit weitem Abstand.
Gibt es dann irgendwie irgendwelche Kontraindikationen eigentlich?
Für also Facelift prinzipiell?
Ja, genau, dass man irgendeine Erkrankung hat.
Absolut. Absolut.
Erzähl es mir.
Das hört jetzt ein Teil der Bevölkerung nicht so gerne, aber Rauchen geht gar nicht. Das muss man einfach sagen. Wenn jemand 2 Zigaretten am Tag raucht, ehrliche 2 Zigaretten, dann würde ich sagen, so what? Und da passiert nicht so viel. Aber wenn jemand halt eben eine Schachtel oder 2 raucht am Tag oder sogar mehr, dann ist das einfach viel zu viel. Mhm. Weil bei der Raucherei ist es so, es geht um den Nikotinanteil innerhalb der Zigaretten. Der führt zu einer Verengung der kleinen Gefäße, die man braucht für die Wundheilung. Und wo weniger Blut fließt, haben wir weniger Nährstoffe, weniger Sauerstoff, kann zur Wundheilungsstörung kommen. Interessanterweise auch hier liegt der Vorteil mit einem verminderten Risiko für Wundheilungsstörung ganz klar beim Deep Plane Facelift, weil die Schicht, die man anhebt, viel dicker ist und die Haut wesentlich sicherer mit Gefäßen und Sauerstoff versorgt wird im Verhältnis zu einem, ich sag mal, normalen Max Mass oder High Mass Lift, wo eben die Haut auch sehr weit dünnhäutig abgehoben werden muss. Insofern großer Vorteil auch in diesem Punkt. Ich hatte eben noch vergessen, du hattest ja gefragt, wann ist man wieder gesellschaftsfähig? Mhm. Ich würde sagen, grobe Richtlinie für sozialkonformes Auftreten wieder beim Italiener des Vertrauens um die Ecke sind es ungefähr 14 Tage. 3 Monate muss man rechnen, bis man mit einer Ponytail-Frisur wieder in die Hamburger Oper geht. Und neben einem sitzt Herr Meier, den man nicht kennt. Und er bekommt es nicht mehr so mit, dass man frisch operiert wurde. Und 6 bis 9 Monate braucht man, bevor man auf der Berlinale neben George Clooney und Brad Pitt steht und ein 800er Teleobjektiv ins Gesicht gefeuert bekommt. Und das Foto vielleicht dann Bild-Zeitung Seite 1 ist.
Ja, das ist realistisch. Und neben dem Rauchen, also nochmal zu den Kontraindikationen, gibt es Erkrankungen wie
schlecht
Diabetes?
Absolut schlecht eingestellter Diabetes, Rheumatiker, die große Menge von Immunsuppressiva nehmen, Patienten, die einen hohen Cortisonanteil mit drin haben, Patienten mit Gefäßerkrankungen. Das alles sind Kontraindikationen, wo ich sehr, sehr verhalten wäre, das überhaupt zu operieren oder eben sagt, wissen Sie was, gibt Wichtigeres im Leben als ein straffes und jugendliches Aussehen, nämlich das ist ihre primäre Gesundheit und das lassen wir mal. Mhm. Na, da gibt es vielleicht geht das gut, das kann alles sein und man findet nicht nur vielleicht, sondern sicherlich auch einen Operateur, der bereit ist, dieses Risiko zu gehen. Da bin ich eher zurückhaltend aus Patientenschutzgedanken. Ist einfach so. Ne? Weil was bringt einem das? 8-mal hat man Glück, 2-mal hat man vielleicht kein Glück und Mutter Natur spielt einem Streich. Aber auch für die Patienten ist man genauso verantwortlich und ich möchte lieber 10-mal Glück haben oder 10-mal ein gutes Ergebnis sicher produzieren, als 8-mal Glück zu haben.
Auf jeden Fall. Mhm. Das ist ein sehr gutes Denken. Und nochmal zu nach der OP.
Ja.
Man kann ja schon damit rechnen, dass man komplett verschwollen ist, Blutergüsse.
Ja, das kann vorkommen, muss aber nicht zwangsläufig sein. Auch da ist es wieder so, je komplexer die OP, wieder Stichwort tiefes Facelifting, desto weniger blau ist man, weil man sich in einer Schicht bewegt, wo eben weniger Gefäße vorhanden sind und weniger durchschneiden muss. Wenn man weniger durchschneiden muss, hat man weniger Blutungsrisiko. Muss die Haut sehr oberflächlich dünn abrepariert werden. Im Unterhautfettgewebe haben wir sehr, sehr viele Gefäße, die bluten können. Und da ist man dann eben auch im Bereich Problematik Nachblutung, Blutergüsse, Schwellung sehr viel schlechter aufgestellt.
Ja. Und sag mal, was ich jetzt bei dir auch schon oft gesehen habe, nach Facelift-Operationen, dass die Patienten so eine Art Netz auf ihrer Haut, auf der Wange vor allem, geschnürt bekommen.
Richtig.
Was ist das?
Das sieht aus wie so eine Netzstrumpfhose, die ich denen da ins Gesicht reinnähe.
Aber so ganz leicht und locker der Faden drin.
Richtig, ganz leicht und locker der Faden. Das nennt man hemostatisches Netz. Das hat ein ausgewanderter deutscher Kollege, der in Brasilien lebt, André Auswald, mal entwickelt. Und da geht es darum, dass die oberflächliche Haut mit dem darunter gelegenen Smass verbunden wird, um den Totraum zu verkleinern. Das macht man immer dann, wenn man einen Facelift operiert, wo eben auch operationsbedingt sehr viel Haut dünn abgelöst werden muss, eben wegen des gesteigerten Blutungsrisikos. Und das kann man sich ganz gut vorstellen. Man ist verbunden, es kommt zu einer Nachblutung, dann wird unter der Haut bildet sich vielleicht ein sogenanntes Hämatom, also dieser Bluterguss, und der hebt die Haut dann von dem tiefen Gewebe ab. Und dann ist das so ein bisschen wie ein Wasserbett dazwischen und da kann die Haut eben nicht richtig fest werden. Die kriegt Druck von unten, hat dann eine schlechtere Ernährung und eine schlechtere Sauerstoffversorgung, dann gibt es eben Gefahr für so eine Hautnekrose. Und dieses Netz, dadurch, dass es im Prinzip so ein bisschen wie, als ob man eine Schichtcremetorte hat, und da werden die einzelnen Schichten mit dünnen Fäden miteinander verbunden, dann kannst du die eben nicht mehr auseinanderziehen und es gibt einfach nur noch kleine Räume, wo ein bisschen Platz ist für ein paar Tropfen Blut, aber eben nicht mehr für eine große Ansammlung. Und das ist ein großer Sicherheitsfaktor für diese Arten von Facelift. Deswegen kann man durch diese Technik tatsächlich Drainagen vermeiden und muss sie dann auch nicht einlegen. Und wichtig ist halt eben, dass diese Fäden rechtzeitig entfernt werden. Genau, es gibt ein, zwei Kontraindikationen gegen diese Fäden und ein paar Medikamente, die darf man eben nicht geben während der Operation, damit man da keine kombinierten Probleme hat. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr gute Technik.
Sieht immer nur so ein bisschen komisch aus, aber es steckt anscheinend was sehr Sinnvolles dahinter.
Absolut. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, der Kollege ist total durchgedreht, das zu machen, weil es so gegen alle plastisch-chirurgischen Ideen steht, die man in seiner Ausbildung mal mitbekommen hat. Aber tatsächlich, es funktioniert total super. Und irgendwann muss man dann sagen, Mensch, der macht das jetzt seit 25 Jahren und wenn es nicht funktionieren würde, würde er es nicht tun. Der ist wirklich ein herausragender Chirurg auch.
Und wie sieht es so mit Schmerzen aus? Also ich stelle es mir unglaublich schmerzhaft vor, wenn meine Haut abgezogen wird und dann abgeschnitten und die Narbe. Wie sieht das denn mit Schmerzen aus? Wie
Schmerzen im eigentlichen Sinne wie Bauchschmerzen hat man nicht. Aber was du natürlich hast, ist ein enge Gefühl im Gesicht, ein Spannungsgefühl. Klar, wir machen eine Straffungsoperation und das muss dann auch erstmal ein kleines bisschen spannen, weil wir das Gewebe nach oben verlagern und wieder neu aufhängen. Das merkt man schon. Was man auch merkt, ist die Schwellung, die im Gewebe ein kleines bisschen drückt, wie so eine Art Schweregefühl. Und ja, es gibt auch ein kleines bisschen Aua, aber das bewegt sich im gut aushaltbaren Bereich mit Ibuprofen 3-4 Mal am Tag. Also das ist gut zu machen. Tatsächlich darüber hinausgehend, diese groben Schmerzen sind sehr schnell vorbei. Das Spannungsgefühl kann man mehrere Wochen behalten. Das verliert sich aber mit der Zeit, da muss man tatsächlich keine Angst vor haben. Und irgendwann ist es dann wieder einfach so, als ob nichts gewesen wäre.
Und wenn man dann nach 6 bis 9 Monaten mit George Clooney auf dem roten Teppich
dann
stand,
dann weiß man, die OP hat sich richtig gelohnt.
Genau, und wie viele Jahre kann ich dann mit dem Erhalt des Ergebnisses so rechnen? Also wie lange hält so ein Facelift?
Genau, ist ein bisschen die Frage davon, was für eine Technik macht man. Also wenn man einfache Techniken macht, wo dieser Bindegewebsapparat unter der Haut mit Fäden hochgezogen wird, und die letzten Endes darauf bauen, dass das Gewebe in der neuen Position stabil vernarbt, dann würde ich sagen 8-9 Jahre. Vielleicht bis zum Zeitpunkt von 10 Jahren ist realistisch. Wenn man etwas aufwendigere Techniken macht, also des Massliftings oder Heißmassliftings, kann man da bestimmt nochmal 5 Jahre draufrechnen. Und bei den Deep-Plane-Varianten kann man nochmal einige Jahre draufrechnen. Und da ist es dann auch schon so, dass man, ich behaupte, man kann sagen, so wie man ausgesehen hat, sieht man eigentlich nie wieder aus, weil man bei den Techniken eben auch diese Bänder, die von der Haut durchgängig über das Bindegewebe bis hin zum Knochen alles miteinander verbinden und in Position halten, richtig löst, sodass wir vollkommen frei sind in der Bewegungsmobilität und das Gewebe genau dahin verlagern können, wo wir es gerne haben wollen.
Okay, also das ist schon, schon richtig.
Ist ein relevanter Zeitraum.
Und ist es dann so, dass man ein Facelift auch, also wenn es jetzt zum Beispiel notwendig ist und ich mit, weiß ich nicht, Anfang 50 mein erstes Facelift habe und dann warte und irgendwann denke, oh, da könnte doch auch schon mal wieder noch ein Facelift von Dr. Bartels passieren, kann ich mehrere Facelifts in meinem Leben machen?
Kann man. Tatsächlich, ja. Es muss nur gut gemacht werden. Natürlich ist ein Zweit-Facelift anspruchsvoller als ein Erst-Facelift. Das hängt eben damit zusammen, dass die anatomischen Schichten, die man per se hat in jedem Gesicht und indem man beim Operieren, ich will nicht sagen komplett lang gleitet, aber indem man sich sehr gut lang operieren kann, die sind nach so einer Operation in der Form nicht mehr da. Man hebt die Verschiebeschicht auf. Alles geht zusammen und wir kennen eben nur narbiges Verheilen und narbig ist immer erstmal straff und fest und dann ist man dabei, sich bei einem Refacelift wieder durch diese Narben durchzuoperieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Entweder, dass man sehr sorgsam durch die Narbe durchgeht. Es gibt die Möglichkeiten, dass man die operativen Verfahren ein kleines bisschen tauscht und durch andere Techniken ersetzt, die vielleicht ein kleines bisschen weniger aggressiv sind, wo man eine Schicht höher geht, nicht im tiefen Deep Plane arbeitet, sondern eben eine Schicht oben drüber. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. So muss man das sagen.
Und also man kennt ja so Promis, die sehr operiert sind. Ich weiß nicht, also mir fällt jetzt irgendwie Donatella Versace zum Beispiel ein.
Zum Beispiel.
Die ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube, 69, ich glaube noch nicht mal 70. Mhm. Was ist da schiefgelaufen?
Tatsächlich glaube ich, sind diese Fälle immer eine unglückliche Kombination aus Behandler, also Arzt und Patient. Mhm. Wenn man einen Patient hat, der immer mehr möchte, in den Spiegel guckt und sich nicht realistisch mit seinem Ergebnis im Kontext sieht, weil er denkt, er ist immer zu dick, er ist immer zu dünn, die Nase ist immer zu groß und das Gesicht ist immer zu schlaff, obwohl es objektiv eigentlich schon straff ist. Und man dann einen Arzt findet, der sagt, alles macht. Ja, kann ich verstehen, sehe ich genauso. Dann ist Holland in Not und dann passieren Dinge eben wie Donatella Versace optimalerweise und so ist es in den allermeisten Fällen. Deswegen sehen wir ja nur ganz wenige solcher extremen Ergebnisse. Hat man Behandler, Ärzte, die dann eben drauf gucken und sagen, also liebe Patientin, bis hierhin und nicht weiter. Na, jetzt momentan ist gut, es gibt keinen Filler mehr neu, es gibt auch kein Mikrofett. Wir machen jetzt auch nicht das zweite Facelift, sondern ich schicke dich nochmal 5, 8 Jahre nach Hause und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht und vielleicht gibt es dann eine Indikation, dann welcome und vielleicht gibt es keine Indikation. Aber das sind dann halt eben auch Patienten, die man verliert, die verliere auch ich. Das ist auch vollkommen okay für mich. Die gehen dann zu einem anderen Arzt, der das vielleicht anders sieht. Das Gute ist ja, wir sind da frei in unserer Entscheidung. Ich bin vor allem frei in meiner Entscheidung, wen ich operiere und was ich für indiziert halte und was nicht.
Auf jeden Fall, also bei Donatella Versace ist es ja vor allem dieses extreme Volumen in der Wangenpartie, was dann die Augen auch so ein bisschen schmaler wirken lässt und so extrem hochdrückt. Aber du arbeitest ja auch während eines Facelifts, arbeitest du ja auch so mit Eigenfett zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon mal in deinem OP gesehen, dass das dann mit eingesetzt wird, zum Beispiel irgendwie in der Nasolabialfalte oder unter den Augen. Genau. Das kann man dann gut kombinieren, oder?
Das kann man total super kombinieren. Und wenn man sowieso am Operieren ist, muss man sagen, warum muss ich auf einen Hyaluronsäure-Filler zurückgreifen, wenn ich ja bestes Baumaterial direkt vor Ort habe und der Patient schläft sowieso. Das heißt, diese Mikrofetttransplantationen finden, also nicht bei 100%, aber bei mindestens 90% aller Facelifts bei mir statt, in Kombination. Mal etwas ausgedehnter, mal etwas weniger ausgedehnt an unterschiedlichen Lokalisationen, so wie du das beschreibst. Da gibt es auch nicht den heiligen Gral, wie macht man es komplett richtig. Also es gibt sehr erfahrene, sehr gute Facelift-Chirurgen, ich sag mal, die machen Technik A. Und dann unterhältst du dich mit sehr erfahrenen, hervorragenden Facelift-Chirurgen. War ich jetzt gerade in Beverly Hills bei Ben Telle im April. Der macht es halt ein bisschen anders, als ich das kannte. Ich hatte das auch von einem wirklich hervorragenden Tim Martin aus San Francisco seinerzeit gelernt. Und im Endeffekt ist es so, wer heilt, hat recht. Es führen manchmal mehrere Wege nach Rom. Du kannst über die A1 fahren, kannst du über die A7 fahren. Du kommst auf jeden Fall an. Wichtig ist nur, dass du eben die technischen Details für die Technik, die du anwendest, vernünftig beherrscht. Und ich glaube, dann kann letzten Endes beides funktionieren. Da gibt es nicht, das eine ist besser als das andere, sondern das eine ist sehr gut, wenn man das und das beherrscht und das andere ist sehr gut, wenn man angepasst für diese Technik das und das und diese Punkte beachtet. Und so funktioniert das sehr gut. Aber Mikrofett ist ein super Zeug, wenn es vernünftig aufgearbeitet wird und dann punktgenau nicht überfüllt im Gesicht eingebracht wird.
Und sag mal, operierst du mehr Frauen oder mehr Männer ein Facelift?
Tatsächlich mehr Frauen, fairerweise. Und das liegt nicht so sehr darin, glaube ich, dass die Männer das nicht nötig hätten. Das ist 1:1. Männer altern genauso wie Frauen. Es ist den Frauen wichtiger, noch jugendlich und frisch auszusehen, als vielleicht dem Durchschnittsmann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die Frau ist einfach viel mutiger. Der Mann ist ein scheues Wesen beim plastischen Chirurgen, traut sich im Mittel, würde ich sagen, ein kleines bisschen weniger und sagt dann lieber, ach nee, muss vielleicht doch nicht sein, wenn ich mir dies und das und jenes alles anhöre. Ich habe ein Beispiel aus der Verwandtschaft, ein guter Bekannter, der ist seinerzeit 50 geworden, das ist schon viele Jahre her, und der hatte wirklich eine hervorragende Indikation für eine Oberlidplastik. Und ich dachte, Mensch, 50. Geburtstag, ich schenke ihm ein Oberlider. Why not? Ich fand das total nett. Er fand es auch super nett. Sagte, boah, das finde ich ja total super. Und dann war er zur Beratung da. Und wenn wir so eine OP machen, zumindest ist das bei mir so, dann sage ich nicht, leg dich hin und ich schneide es ab, sondern dann ist er in dem Moment eben Patient wie jeder andere auch und durchläuft das ganz normale Prozedere. Das heißt, wir machen eine Beratung, wir machen eine Aufklärung, ich mache die Fotos, ich erkläre das wie einem fremden Patienten. Und danach ist er dann rausgegangen und sagte, ich glaube, ich lasse das erstmal. Und wir haben bisher noch nicht operiert und mittlerweile ist er 60. Ja, das ist dann so. Das finde ich auch total okay. Man muss sich wohlfühlen damit, aber wie gesagt, der Mann der Scheuwesen.
Bin ich ja gespannt, was ich zu meinem 30. aus der Verwandtschaft geschenkt bekomme.
Muss mal gucken.
Mal gucken. Okay, spannend. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in Amerika auch nochmal ganz anders ist. Also
ist eine total andere Geschichte.
Genau, du bist ja auch dort sehr gut connected. Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich eine OP, die noch viel mehr dort umgesetzt wird.
Das hängt damit zusammen, dass bei den Amerikanern diese Art von, ich will nicht sagen von Lifestyle, aber Ja zu sagen zu sich selber, Ja zu sagen zu dem, wofür man steht, was einem wichtig ist und dafür gerade zu stehen. Das ist dem Amerikaner, man sieht das in stark übersteigertem Maße, leider in Anführungsstrichen an Herrn Trump und an vielen anderen Äußerungen gewisser politischer Ecken. Aber dieses Selbstverständnis für das bin ich und das ist gut so und ich bin erfolgreich und andere schätzen das auch, dass man erfolgreich ist, das ist da drüben eben anders belegt und anders besetzt. Und das, hier ist das ja so, es ist alles so sehr Understatement und keiner darf das wissen. Ich mache noch Yoga und Vitell und ich beklopfe mein Gesicht mit den Fingerchen und so und dann ist das alles schön straff und schön schick und es liegt eben nicht daran, dass ich vielleicht vor einem Jahr bei Dr. Bartels war und die Pläne hatte. Das ist so. Ich sehe es positiv dahingehend, als dass ich im Verhältnis sehr wenig Diskussionen habe oder Anfragen habe von Patienten, die übersteigertes Empfinden besitzen und immer mehr wollen. Das gibt es nicht so sehr wie in Amerika. Und was auch noch positiv ist, der Markt ist noch nicht so ausgelutscht, natürlich im Blick auf die Zukunft. Wir haben noch Potenzial, wenn sich da das Rad ein bisschen ändert. Und ich glaube, das wird sich ändern, einfach weil die jüngere Generation nachaltert, natürlich. Die Generation, die jetzt Top 60 ist, 70 ist, Mitte 70 ist, die kommt natürlich, ist in einer Jugend groß geworden, die andere Probleme hatte. Da gab es nicht so viel TikTok und Instagram oder gar nicht natürlich und Selfies und weiß der Kuckuck was. Also da war man wenig beinfluenced von allen Seiten, außer vielleicht von der Bravo. Und die Generation heute wächst mit einem anderen Selbstverständnis auf. Und wenn die irgendwann mal alt wird, glaube ich, wird sie dafür wesentlich offener sein. Mhm. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Mal gucken, ob ich dann noch operiere.
Doch, ich glaube, du stehst noch lange im OP. Kann ich noch lange die Kamera draufhalten und dich dabei filmen. Ja, spannend. Und die Narben, da meintest du ja schon, dass die größtenteils halt im Haaransatz, vorm Ohr, hinterm Ohr und so weiter.
Ist ein Riesenthema, immer als Sorge für die Patienten. Oh mein Gott, ich habe da eine Narbe mitten im Gesicht und das kann man sehen. Und bis auf einen Fall, an den ich mich jetzt erinnere, aus meinen eigenen Patienten, wo die Narbe dick geworden ist, hypertroph, wulstig. Das ist halt eine genetische Komponente, die hat man oder man hat sie nicht. Aber im Gesicht, bei uns Europäern, ist das extrem selten und typischerweise. Also die durchschnittliche Narbe ist so, dass sie nach 9 Monaten vom Friseur kaum zu finden ist. Mhm. Und das liegt zum einen natürlich an uns Menschen und welchen Code wir dafür mitbringen, aber auch, und das ist mit ausschlaggebend, welche Technik verwendet wird. Denn es gibt nicht so viel, was man falsch machen kann beim Facelift, wie nachher beim Wundverschluss. Und wenn da eben auf einige essentielle 3-4 Punkte nicht in dem Maße geachtet wird, dann hat man auch bei uns Europäern und eigentlich extrem guten Voraussetzungen für eine exzellente Narbenbildung hinterher ich nehme das Wort mal in den Mund, beschissenes Ergebnis oder halt eben ein absolutes Top-Ergebnis. Und das trennt die Spreu vom Weizen.
Ja, und man kann ja auch sehr viel selbst für seine Wundheilung tun.
Auch das kann man unterstützen. Das kann man unterstützen, aber es ist tatsächlich mehr operateursabhängig, als würde ich sagen, von einem selbst hinterher. Ich zeige den Patienten dann in der Beratung Fotos. Wie sieht das vorher aus, wie sieht das nachher aus, wie entwickelt sich die Narbe, wie sieht die Narbe in der Großaufnahme aus und da muss man schon sich ein bisschen anstrengen, um die nachher zu finden.
Ja, Ja, also super spannend. Große Operation, also wenn man wirklich dieses Fullface macht, stehst du ja wie viele Stunden im OP?
Sagen wir mal 4 aufwärts mindestens. Ne? 4 ist dann so schon ein schneller Eingriff, weil man halt eben den Hals bearbeitet, die Halsmuskeln vorne bearbeitet, das Gesicht von der Seite, alles neu aufhängt. Also 4 Stunden sind Satz, dann macht man noch ein bisschen Mikrofett, vielleicht macht man noch die Ober-Unterlider mit dabei oder man macht noch einen Deep Plane Lip Lift und dann können es eben auch 6 Stunden werden oder 6,5 Stunden. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Deswegen kann man nie sagen, was kostet sowas? Ist immer aufwandsabhängig. Welche Technik mache ich? Was kombiniere ich damit? Mikrofett, ja, nein, Lippen, Lider, theoretisch eine Rhinoplastik. Also das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld.
Auf jeden Fall. Und super spannende Operationen. Also ich war jetzt ja schon mal bei einer dabei und es ist halt einfach so spannend, wenn die eine Seite des Gesichts sozusagen operiert ist, die andere, die andere noch nicht operiert. Also man sieht da ja schon direkt was und dann dauert es natürlich, wie sich das alles setzt und das ist immer super spannend im Verlauf. Siehst du die Patienten nach der Operation mehr als zum Beispiel bei einer Brustvergrößerung öfter?
Vielleicht ein kleines bisschen. Also natürlich sehen wir den Patienten am nächsten Tag bei der Visite. Bevor nach Hause kann, ich mache sowas nicht als ambulante Operation, die Amis schon. Wir haben hier den Luxus, in operativen Zentren tätig sein zu können, wo der Patient eben best überwacht für eine Nacht auch bleiben kann oder auch 2 Nächte, so wie er das möchte. Wenn dann alles okay ist, dann geht der Patient am nächsten Tag nach Hause, dann haben wir vor Ablauf der ersten Woche einen ersten Kontrolltermin, wo ich mir einmal die Wunden anschaue, dann kommen die Fäden am Tag 7 oder 8 nachher raus. Dann ist alles Fadenmaterial entfernt, was auch wichtig ist beim Facelift. Dann gibt es Nachsorgetermine nochmal, je nach aktueller Situation, ungefähr 3 Wochen später. Wir gucken nochmal nach 2 Monaten drauf, wir gucken nach einem halben Jahr drauf, so wie die individuelle Entwicklung ist. Aber ich würde sagen, im Mittel sehe ich den Patienten vielleicht einen kleinen Tick häufiger.
Ja. Ja, super, super spannend. Also meine Fragen sind auf jeden Fall alle beantwortet. Wenn ihr als Hörer oder Hörerin hier noch irgendwelche offenen Fragen zum Thema Facelift habt, dann natürlich super gerne uns stellen.
Genau, schreibt es einfach in die Kommentare rein oder gebt uns eine Nachricht über Instagram oder über TikTok, wo wir jetzt mittlerweile auch aktiv sind. Und dann nehmen wir das gerne noch einmal auf in so einer Q&A-Folge oder einfach mal direkt auch als Reel, dass wir das abbringen können.
Ja, vielen, vielen Dank, Timo.
Sehr gerne, Charlotte. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn ich heute ein bisschen nasal wie an Delay klinge. Ich habe das Nasenspray vergessen heute beim Podcasten. Nächstes Mal haben wir es wieder in der Tasche, dann klinge ich wieder ganz normal. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Habt Spaß beim Hören dieser Folge. Wie gesagt, für Wünsche sind wir immer offen. Wir wollen ja eigentlich das produzieren, um euch schlauer zu machen. Und hier den nicht Erklärbär, sondern den Erklärbartels zu spielen. Insofern schönen Abend noch, viel Spaß beim Zuhören. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.